herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
Heute schauen wir uns gemeinsam Scrum an, und zwar aus methodischer Sicht. Dazu habe ich mir kompetente Unterstützung geholt, und zwar den Jochen Lipowitsch. Er ist ein ehemaliger Kollege von mir. Wir haben längere Zeit zusammengearbeitet, mittlerweile aber nicht mehr. Jochen hat früher auch klassische Projekte verantwortet. Seit 2012 begleitet er agile Projekte. Er ist bei Scrum.org zertifizierter Scrum Master und zertifizierter Product Owner. Jochen ist vom Werdegang, so wie ich, ein Ingenieur, also auch bei Abläufen und Prozessen zu Hause. Und dennoch sieht er Scrum nicht nur als eine Methode, sondern vermittelt und verkörpert auch die Werte, die für Scrum notwendig sind. Und deswegen bezeichne ich ihn gerne auch als werteorientierten Scrum Master. Genau diese Haltung bewundere und schätze ich sehr an Jochen. Ich habe mich mit Jochen in Stuttgart getroffen und zusammen gehen wir Scrum von Anfang bis Ende durch. Das Thema gibt so viel her, wir hätten bestimmt doppelt so lange darüber sprechen können. Nun viel Spaß mit dem Gespräch. Schön, dass du Zeit hast, Jochen.
Danke, dass ich hier sein darf, Peter.
Meine erste Frage an dich: Wofür steht denn Scrum?
Scrum ist ein Begriff, der im Rugby-Sport eine Rolle spielt. Das ist eigentlich dieses Gedränge vor einem Spielzug, wenn die Spieler zusammenstehen und kurz bevor eben der Ball dann freigegeben wird und das dann richtig zur Sache geht.
Und das ist symptomatisch, wie die Teams dann auch Scrum machen?
Nun, es ist symptomatisch letzten Endes dafür, dass bei Scrum alle irgendwie in Bewegung sind, aber ein gemeinsames Ziel vor Augen haben und dass sie doch immer wieder kurz innehalten. Schauen, wo sind wir denn jetzt, wo wollten wir hin und was ist der nächste Spielzug.
Und mit welcher Sportart wäre dann die klassische Softwareentwicklung vergleichbar?
Vielleicht mit einem Staffellauf. Ich glaube, das war auch mal in einem Paper gestanden von zwei Japanern, die sich mit Extreme Programming beschäftigt haben. Und die haben genau auch diesen Vergleich gezogen. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Begriff, den die damals geprägt haben, dass sie sagen, agile Methoden kommen doch eher mit diesem Scrum aus dem Rugby. Mhm. Und ein Staffellauf würde dann eben doch eher so den Wasserfall entsprechen, wo immer einer in Bewegung ist, wo alles geplant ist. Wenn der die Runde gemacht hat, dann kommt der Nächste, die Übergabe muss passen. Und das ist alles irgendwie so ein Stück weit planbar. Mhm. Und verläuft in geordneten Bahnen, um das mal mit dem Bahnrennsport zu vergleichen.
Gut, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit man erfolgreich Scrum machen kann?
Ich glaube, man braucht erstmal Leute, die neugierig sind darauf und die das auch ausprobieren wollen. Mhm. Und dann braucht man jemanden, der, sie müssen das auch dürfen, sage ich mal. Also es ist, glaube ich, wenig erfolgversprechend, das irgendwie im Geheimen und hinter vorgehaltener Hand zu tun und was anderes vorzugeben. Und letzten Endes die dritte Voraussetzung ist, sie müssen es auch können und das muss man erst lernen. Ja, und man kann es einfach auch mal so probieren, dass das Risiko auf die Nase zu fallen ist natürlich da. Wenn man es aber richtig macht und dann auch eben schnell lernt, dann ist die Lernkurve auch steil. Aber es empfiehlt sich vielleicht schon, doch am Anfang auch mal jemanden hinzuzuziehen, der da schon Erfahrung hat und so ein Team auch coachen kann.
Und für das zu lösende Problem, welche Voraussetzungen siehst du dort, die dort erfüllt sein sollten?
Scrum ist nun, sage ich mal, besonders geeignet in Umfeldern, die schwer planbar sind. Dort ist diese, so nennt sich das ja auch, empirische Prozesskontrolle, nennt das Donald und Ken Schwaber, dass ich einfach mal schaue, was eine Aktion an Reaktion auslöst und es jedes Mal neu bewerte und in kleinen iterativen Schritten inkrementell vorgehe. Und demgegenüber steht da einen großen Plan, über alles zu machen und denen dann stur zu folgen und dann hoffentlich am Ende da rauszukommen, wo man am Anfang hin wollte. Aber die Welt dreht sich ja in der Zwischenzeit weiter und das wissen wir ja alle, dass sich Anforderungen während eines Projekts auch laufend eigentlich ändern. Und da ist nun Scrum eigentlich auch besser geeignet, weil es das genau auch abbildet und sagt, das ist nicht nur ein Unfall, sondern das ist okay so und wir begrüßen das sogar, weil es letzten Endes die wachsenden Erkenntnisse aller Stakeholder, die letzten Endes ein Produkt haben wollen, auch reflektiert. Und dann bewegen wir uns auch in die Richtung und lernen damit.
Also wie im Gedränge auch. Ich schaue mal, wo der Ball hinfällt, rollt, wackelt. Ja. Und dann nehme ich den Ball wieder auf und mache den nächsten Zug.
Genau. Und wenn ich feststelle, das war die falsche Richtung, dann muss ich halt nächstes Mal eine andere Taktik anwenden und was anderes ausprobieren. Und dann, wenn ich sehe, es geht in die Richtung, dann kann ich in die Richtung das nächste Mal weitergehen, bis ich merke, ich muss wieder anders wie irgendwie gegensteuern.
Mhm. Welche Teamgröße empfiehlt sich denn für Scrum?
Da ist der Scrum Guide ziemlich eindeutig. Der sagt, es sollten zwischen 3 und 9 Leuten sein, die so ein Scrum-Team haben. Also das Development-Team erzählt dann da den Product Owner und den Scrum Master. Da sind auch Rollen in Scrum dort nicht explizit hinzu. Es sei denn, sie arbeiten im Development-Team mit.
Mhm.
Und die Begründung ist dort letzten Endes die, wenn es weniger sind, dann ist A, vielleicht auch nicht alle Expertise an Bord, die man in so einem Team braucht, um auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und B, gibt es auch zu wenig Interaktionen. Da macht dann jeder sein Ding, nimmt sich eine Aufgabe, zieht die durch. Und so eine mittlere Größe, so 7 Leute, da ist das wohl optimal. Und wenn es mehr als 9 werden, dann ist doch die Interaktion zu viel und zu komplex, um das dann wieder unter einen Hut zu bekommen.
Du hast schon die Rollen erwähnt.
Mhm.
Sollen wir sie durchgehen?
Klar. Die entscheidende oder eine sehr wichtige Rolle ist der Product Owner. Der Product Owner ist letzten Endes der, der die Richtung vorgibt. Der hat eine Product Vision, eine Produktvision. Letzten Endes möchte er irgendetwas realisieren. Das kommt auch nicht irgendwie aus dem leeren Raum, sondern hat Stakeholder um sich herum, die gewisse Anforderungen haben an ein System oder ein Produkt, was es geben soll. Und er ist dann derjenige, der diese Anforderungen konsolidiert, abstimmt mit den ganzen Stakeholdern außen herum.
Und die Stakeholder sind die Manager.
Stakeholder können Manager sein, aber letzten Endes nicht nur, sondern eigentlich ist jeder ein Stakeholder, der Anforderungen an so ein Produkt hat oder der auch irgendwie mit diesem Scrum-Team interagiert.
Mhm.
Das könnte also auch eine Querschnittsabteilung sein, die irgendwie Budget verwalten müssen oder sonst was.
Okay. Ja. Im engeren Sinn sind damit aber die Anwender von dem Produkt gemeint?
Die Anwender und deren Vertreter.
Okay.
Letzten Endes, ja.
Welche Rollen haben wir denn noch? Product Owner?
Genau, dann gibt es das Development-Team. Da hat man ja gerade schon über die Größe gesprochen oder eine optimale Größe. Das Development-Team besteht eben aus Entwicklung. Es gibt nur diese Rolle Developer. Also es gibt bei Scrum keine Unterscheidung, das ist ein Tester oder das ist ein Requirements-Engineer oder eine andere Rolle, sondern es gibt nur Entwickler und die können halt verschiedene Dinge zu unterschiedlich gut und ergänzen sich möglicherweise oder idealerweise optimal. Es sollte eben ein interdisziplinäres Team auch sein. Jetzt vielleicht nicht nur Architekten oder
Nur Tester
oder ja, eben ein gemischtes Team, was letzten Endes auch aus eigener Kraft nach Möglichkeit das Produkt entwickeln kann und wenig Abhängigkeiten nach außen hat.
Das heißt, wenn diese Rollen jetzt auch nicht weiter deklariert sind, sagt auch Scrum überhaupt nichts über die Art und Weise, was da passiert und wie es passiert aus?
Im Development-Team erstmal, ja, es gibt natürlich Praktiken, die sich in der Praxis bewährt haben, wie man miteinander arbeitet, aber es gibt durchaus Dinge, die Scrum vorgibt und zwar relativ streng sogar. Das sind eben die Artefakte, die es bei Scrum gibt und die Ereignisse oder die Meetings, Scrum-Events nennt sich es im Scrum-Guide.
Gibt es jetzt Engineering-spezifische Artefakte im Scrum-Guide, sowas wie eine Architektur?
Die gibt es dort nicht, sondern dort unterscheidet man eigentlich nur in, das ist auch eine gute Praktik in User-Stories, das Ganze zu machen. Aber letzten Endes im Scrum-Guide selber gibt es eigentlich nur Backlog-Items. Ja, und das ist letzten Endes alles, was so ein Development-Team in irgendeiner Form umsetzen soll, ob es jetzt einen fachlichen Nutzen hat oder ob es ihnen dabei hilft, produktiver zu werden. Das sind Dinge, die interessiert Scrum oder eigentlich nicht. Das sind ja eigentlich nur Backlog-Items.
Taucht der Begriff Software überhaupt auf im Scrum-Guide?
Ja, der taucht dort auf. In dem Sinne, dass im Agile Manifest beispielsweise auch Working Software, eben die tatsächlich funktionierende Software, auf die immer wieder referenziert wird und dass es eben ein hohes Ziel ist, genau diese zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Ist aber jetzt nicht so spezifisch, dass irgendwie das Engineering, also was tut ein Softwareentwickler, irgendwie weiter beschrieben worden wäre im Scrum Guide. Das heißt, ich kann damit auch andere Produkte, ich könnte jetzt auch einen LKW als Produkt ansehen und mit Scrum einen LKW.
Im Grunde genommen sagt es gar nichts über die Domäne aus, in der Scrum angewendet wird. Mhm. Also das ist korrekt. Es gibt auch Beispiele, wo das in anderen Domänen funktioniert. Wikispeed ist so ein Beispiel. Das ist ein Rennwagen, der mit Scrum entwickelt worden ist. Gibt es auch ein ganz nettes Video bei YouTube, was man sich mal anschauen kann, von einem Typen, der heißt, wie hieß der denn? Irgendwas mit Power. Also so ein richtig cooler Name auch noch.
Okay.
Und der stellt dann eben vor, wie sie einen Rennwagen mit Scrum entwickelt haben.
Und der fährt sogar?
Der fährt sogar, genau.
Okay, das lässt ja hoffen, dass Scrum was taugt, ja. Gehen wir mal weiter durch. Wir hatten jetzt die Rolle des Product Owners und des Development Teams. Fehlt noch eine? Nee, nur zwei fehlen.
Der Scrum Master fehlt auf jeden Fall noch, ja. Der hat auch eine sehr wichtige Rolle. Er ist letzten Endes der Herr über den Prozess, den eben Scrum hergibt und hat auch die Verantwortung, Scrum eben zu fördern in der Organisation und die Anwendung von Scrum im Team eben auch zu erleichtern. Und ist ein Stück weit auch ein Coach, sage ich mal, in dem Team, aber auch einer, der das Team nach außen hin ein Stück weit schützen soll und Impediments, die sind auch ein Thema, die im Scrum Guide genannt werden, wenn es also irgendwelche Hindernisse gibt, die das Team daran hindern, den Sprint, das Sprintziel zu erreichen, dann sollte er auch versuchen, da einzuschreiten und entsprechend die Voraussetzungen zu schaffen, indem er dann eben nach außen hin eskaliert.
Der Scrum-Meister, das klingt so meisterlich, so ja wie so eine Führungskraft. Ist es das?
Ich denke schon, dass Führungskunst ein Stück weit mit dazugehört, aber vor allem auch im Sinne von, wie entwickle ich das Team? Wie schaffe ich es, dass die dass das Team reifer wird als Scrum-Team. Das heißt, es gehört viel Erfahrung mit dazu, auch Vergleiche herstellen zu können, wie machen das andere, was könnte in diesem Kontext ganz gut zu funktionieren. Und wenn das Team eben sich auf der Stelle dreht, dann eben auch an einem richtigen Moment Impulse zu setzen und in der Retrospektive dann vielleicht auch mal die richtigen Fragen zu stellen und dann platzt der Knoten hoffentlich dann irgendwann auch.
Man darf sich den Master jetzt nicht so vorstellen, dass der die Arbeitspakete schnürt und dann die Mitarbeiter diese Arbeitspakete übergibt und trackt und schaut.
Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das Development-Team soll selbst organisierend sein und keiner soll dem Development-Team vorgeben, wie es zu arbeiten hat. Mhm. Ja, und auch nicht der Scrum Master. Also wenn das so ist, dann läuft da was falsch in dem Team. Zumindest nach dem, wie es im Scrum Guide definiert ist. Der Scrum Master letzten Endes ist ein Enabler und ein Servant Leader, so wird es auch im Scrum Guide dann auch genannt.
Okay, dann schauen wir uns die Rollen gleich nochmal aus der Perspektive der Werte an und was die verinnerlicht haben müssen. Lass uns aber erstmal reingehen, wie funktioniert jetzt Scrum konkret? Wie läuft die Arbeit, wenn man Scrum macht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also der Ausgangspunkt von allem ist eigentlich das Backlog. Ja, der Product Owner ist der Herr über das Backlog. Er ist der Einzige,
was
der
heißt
ein Backlog,
denn Backlog.
Ein Backlog ist letzten Endes ein Arbeitsvorrat, den das Team zu bewältigen hat. Da wird alles gesammelt, was der Product Owner für wert hält, dort gesammelt zu werden, was letzten Endes zur Produktvision beiträgt. Und aber auch, was vielleicht auch notwendige Dinge sind, um mit der Umwelt zu interagieren oder um bestimmte Dinge hinterher für die Betreibbarkeit sicherzustellen, wenn es jetzt um Software geht.
Also eine Liste und da stehen jetzt die einzelnen Dinge drin, die ich nachher in meinem Produkt haben möchte.
Letzten Endes ist es eine Liste und die hat auch eine eindeutige Reihenfolge. Was oben steht, ist das, was am wichtigsten ist und was unten steht, eben das, was vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist, aber was auf letzten Fall auch später kommt. Und idealerweise sollte es eben so sein, dass die Dinge, die man oben im Backlog hat, die als nächstes drankommen sollen, schon so feiner ausdetailliert sind, dass ein Development-Team auch letzten Endes dann weiß, was es zu tun hat. Das heißt, so ein Backlog-Item ist letzten Endes, ja, es wird auch eine Einladung zur Konversation genannt, was da in solchen User-Stories dann beschrieben ist. Das ist eine gute Praktik, wie so Backlog-Items aus einer Anwendersicht formuliert werden sollten. Und das ist so die Basis, von der alles losgeht.
Also meine Notizkarten, die ich jetzt hier habe, das ist sozusagen mein Backlog und die Einladung an dich, in die Konversation zu kommen. Und wir arbeiten jetzt quasi ein Stück weit ab, kann man sich das so vorstellen.
Stück für Stück, eben iterativ und in Sprints.
Mhm.
Das ist eines der wichtigen Dinge, die bei Scrum genannt werden, dass man eben in Sprints vorgeht. So ein Sprint ist eine fixe Periode von zwischen 2 und 4 Wochen, in der dann eben bestimmte Dinge aus dem Backlog man sich vornimmt und sagt, die wollen wir bis dahin umgesetzt haben. Ja, das Development Team in Kooperation mit dem Product Owner wird es eben ausdetailliert, was da drin steht, und das Development Team sagt dann, was es alles glaubt, dass es in diesen 2 oder 4 Wochen dann eben schafft.
Mhm.
Und das übernehmen die dann in ihren Sprint, und das ist dann letzten Endes der Beginn des Sprint-Backlogs im Gegensatz zum Product-Backlog. Das ist dann der Arbeitsvorrat für einen Sprint.
Und 2 bis 4 Wochen, ist das jetzt ein Erfahrungswert oder ist das auch wirklich so festgelegt? Kann ich nicht auch 14 Wochen machen?
Es ist tatsächlich festgelegt, und ich glaube, es ist auch aus gutem Grund so festgelegt. Der Scrum Guide sagt auch, warum das so sein sollte, dass es, wenn es kürzer ist, dann schaffe ich in der Zeit eigentlich nicht genug Wert, um da auch was anschauen zu können. Wenn es länger ist, deutlich länger vielleicht sogar, dann letzten Endes gehe ich ja schon wieder in Richtung Wasserfall, und ich habe eine gewisse Zeit, wo ich nicht gegensteuern kann, wo ich dann auch, sage ich mal, mehr Geld verbrenne, wenn das, was ich in der Zeit hergestellt habe, dann auch nicht tut. Wenn ich jetzt hier so 3-Monats-Sprints machen würde, dann gehe ich auch in ein höheres Risiko, indem ich nach 3 Monaten erst wieder drauf schauen kann, was ist denn da jetzt bei rausgekommen. Und in der Zeit bewegt sich die Welt ja auch wieder weiter, und ich habe eigentlich keine Chance zu reagieren.
Das heißt, es ist wirklich festgelegt, 2 bis 4 Wochen geht so ein Sprint. Ja. Und ein Sprint erzeugt immer ein ansehbares Produkt oder ein Teil eines Produktes. Und diesen Teil, den kann ich in die Hand nehmen oder bei Software vielleicht anschauen und ausprobieren.
Das ist das Ziel letzten Endes, dass jedes Mal nach einem Sprint ein Ergebnis dabei rauskommt, was ich eben in dem Sprint-Review dann begutachten kann, wo ich dann schauen kann, ist es das, was wir wollten? Fehlt uns da was? Hat sich mittlerweile was an unseren Anforderungen geändert? Müsste man da noch was ändern? Und letzten Endes dann eben eine Etappe, wo ich dann schauen kann, jedes Mal, passt das so? Sind wir auch richtig unterwegs?
Das habe ich dich ja so verstanden, mit Sprint kann ich jetzt erstmal noch gar nicht beginnen, weil ich erstmal einen Backlog brauche. Und dafür ist ja der Product Owner zuständig, kann er im Prinzip reinschreiben, was er möchte. Wie komme ich denn jetzt ganz unbedarft zu so einem Backlog, wenn ich jetzt Product Owner bin? Wie gehe ich da vor? Wie gehst du da vor?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, die Produktvision klar zu haben und das sauber formuliert zu haben, was dabei rauskommen soll. Da gibt es auch ganz gute Beispiele, wie so eine Produktvision formuliert werden sollte. Gibt ja so Templates letzten Endes, kann man sich da zur Hilfe nehmen, damit man mal weiß, worauf es da ankommt. Das muss einfach kurz und knackig sein.
Mhm.
Und
die meisten werden sagen, ist doch klar, was für ein Produkt wir da, wozu brauche ich nochmal eine Produktvision?
Ich denke, was ganz gut ist, ist nochmal, sich da einfach die Anwenderbrille aufzusetzen und zu sagen, was ist denn der Nutzen tatsächlich, der für einen Anwender dabei auch raus entstehen soll. Und das ist letzten Endes auch etwas, was sich dann in den User Stories auch in dieser Good Practice auch wiederfindet, dass letzten Endes jede User Story so formuliert wird, dass auch ein Nutzen formuliert werden sollte, was denn dabei herauskommt, wenn ich diese User Story umgesetzt habe, aus einer Anwendersicht eben.
Das heißt, es reicht eben nicht zu sagen, wir erstellen jetzt ein Produkt XY, wir bauen jetzt ein Rennauto, zack, sondern ich muss mit dieser Vision auch ausdrücken, worin der Nutzen von diesem Rennauto denn besteht, aus Sicht der Anwender nachher.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wir wollen das schnellste Rennauto, was weiß ich, im Wettbewerb der Universitäten von Südwestdeutschland, keine Ahnung. Und um eben mehr Nachwuchs an unsere Universitäten zu locken, die eben sich für Rennsport begeistern im Automobilbau. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ansatz, eine erste Idee, wie man so eine Produktvision formulieren könnte. Da steckt oftmals ein Workshop auch dahinter mit den Stakeholdern, die dann sagen, ja, aber doch nicht so, und dann kommen da andere Ideen wieder dabei raus, und sowas muss tatsächlich erstmal geschliffen werden, und bis sich's dann auch gut anfühlt für alle.
Das Beispiel gefällt mir sehr gut, weil es eben auch zeigt, dass plötzlich ist der Fokus gar nicht mehr unbedingt auf dem Rennauto selbst, sondern das Ziel, was ich damit verfolge, vielleicht mehr interessierte Studenten an meine Hochschule zu bekommen. Mhm. Hat mit dem Auto ja nur unmittelbar zu tun.
Ja.
Und es macht wahrscheinlich doch einen großen Unterschied, so eine Vision auch mal zu formulieren und nicht nur zu sagen, wir bauen jetzt hier so ein Rennauto. Ja.
Es hilft vor allem auch bei der täglichen Entscheidung, bei den täglichen Entscheidungen, die wir eigentlich im gesamten Projektverlauf immer wieder zu treffen haben. Ob ich links rum oder rechts rum gehe, hilft mir dann, wenn ich die Augen oder den Kopf dann wieder hochheben kann und sage, da hinten, da ist meine Produktvision, ich muss jetzt aber hier rechts abbiegen, weil das ist eher die Richtung, in die ich hingehen will.
Jetzt hast du schon in einigen Projekten die Rolle des Product Owners eingenommen. Hattest du jedes Mal eine Produktvision?
Es war auf jeden Fall immer eine wichtige Aufgabe, die zu formulieren. Ja.
Also
in einigen Fällen gab es die schon. Ja. Und das meines Wissens auch oder meines Erachtens auch schon ganz gut formuliert. Mhm. In anderen Fällen musste man die tatsächlich von null auf erstmal erschaffen.
Hat sich das irgendwie auch bemerkbar gemacht, wenn eine Produktvision noch gefehlt hat?
Ja, aus meiner Sicht schon. Also es ist tatsächlich ein viel zielgerichteteres Vorgehen und es wirkt sich auch total auf die Motivation eines Teams aus, meines Erachtens so eine Produktvision zu haben. Wenn unklar ist, wofür man eigentlich jeden Tag zur Arbeit kommt und warum man jetzt diesen Sprint hier fertig machen soll, dann ist das etwas, was dazu führt, dass das Team halt nicht mit voller Kraft und voller Hingabe oder Commitment auch auf dieses Sprintziel oder auch auf den Nutzen des Produkts sich eben fokussiert. Und da sind wir auch schon wieder bei den Werten letzten Endes, die ein bisschen dahinter stehen, Fokus und Commitment. Ja.
Hattest du schon mal ein Projekt, wo es nicht gelang, so eine Produktvision zu formulieren?
Ich hatte schon Projekte, wo man gar nicht erst versucht hat, das zu tun, weil es vielleicht auch unklar war, dass das wichtig ist. Und in dem Kontext hat es auch nicht besonders gut funktioniert.
Okay.
Ja, das war aber auch anderen Dingen geschuldet. Dort wurde eben der Schalter umgelegt und gesagt, ab morgen machen wir Scrum. Mhm. Ach ja, und übrigens, der Projektleiter ist jetzt der Product Owner und die Rollen wurden einfach andere Hüte verteilt oder die Hüte anders benannt und sonst nicht viel geändert. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Rezept dafür, dass es mit Scrum nicht besser läuft als vorher.
Das heißt, eine fehlende Produktvision ist sozusagen schon ein erster Indikator, ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht so richtig rund läuft.
Würde ich so sehen. Zumindest wenn ich jetzt als agiler Coach irgendwo hinkomme und feststelle, auch nach mehreren Nachfragen lässt sich hier keine Produktvision irgendwie gemeinschaftlich herausfinden und erarbeiten, dann würde ich sagen, da muss man ran. Also das ist aber auch etwas, was, egal mit welcher Methode ich dann letzten Endes dran arbeite, was nicht unbedingt dazu führt, dass die Leute da zielgerichtet vorgehen können. Mhm.
Alle beschäftigt zu halten, heißt noch lange nicht, dass nachher ein gutes Ergebnis entsteht. Das ist so der Gedanke.
So könnte man es auch formulieren.
Okay. Nehmen wir mal an, wir haben eine Produktvision. Wir wollen zum Backlog kommen. Da gibt es noch das Stichwort Story Map. Schon mal damit gearbeitet?
Habe ich auch schon mitgearbeitet. Es empfiehlt sich, also ich kenne es auch aus dem Softwareentwicklungskontext, wenn eben ein System aus einer Anwendersicht beschrieben wird von Anfang bis Ende anhand so einer, ich sag's mal, User Experience, die letzten Endes so einen Prozess abbildet. Ich habe da, also wenn man sich so Beispiele anguckt, im Internet danach sucht, dann findet man oftmals so eine Art Shop-System, wo ich am Anfang eben nach Produkten suchen soll, wo ich dann irgendwann was in meinen Warenkorb packe, wo ich dann eine Art Bezahlfunktionen habe, letzten Endes.
So die Reise des,
Benutzers durch das System. Mhm. Und ist letzten Endes eine Art zweidimensionales Backlog, was damit aufgezogen wird. Die eine Dimension ist eben der Prozess oder die Reise durch das System. Und die zweite Dimension ist dann eben die Priorität der Funktionalitäten oder Features, die da drin vorkommen sollen. Was ist unbedingt erforderlich? Was braucht man? Aber auf was kann man notfalls auch verzichten? So eine Art Minimum Viable Product ist ein anderes Stichwort zu haben, dass ich sagen kann, die Funktionalitäten brauche ich unbedingt. Ich muss irgendwie bezahlen können, es sei denn, ich sage, ich biete es am Anfang für umsonst an. Das wäre auch eine Möglichkeit zu sagen, das klammere ich komplett aus für den ersten Monat. Mache das erst im zweiten Schritt, dass ich irgendwie eine erste Bezahlfunktion integriere.
Das heißt, ich stelle mir jetzt so eine Karte vor und oben beschreibe ich erstmal so, wie die Benutzersicht des ganzen Systems werden soll. Und dann schreibe ich meine Features, meine Funktionalitäten nach unten. Und je tiefer das steht, desto weniger Wert messe ich dieser Funktionalität bei.
So könnte man das sagen. Ja, also ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt weniger Wert, aber es schafft nicht so schnell Wert wie andere Features oder Stories oder Epics, die da drin stehen. Da sind wir jetzt schon bei den Begrifflichkeiten. Das ist oftmals auch etwas, was etwas unscharf formuliert wird, wo auch der Scrum Guide selber gar nicht so wirklich viel drüber sich auslässt, wie denn jetzt die Funktionalitäten oder die Anforderungen da geschnitten werden sollen. Aber als gute Praxis hat sich eben herausgebildet, dass man Epics unterscheidet, unter denen sich mehrere User-Stories letzten Endes aggregieren, die so ein Epic beschreiben. Und ein weiteres gern genutztes Thema ist dann eben Feature dann noch zu nennen.
Mhm. Ja, jetzt haben wir gelernt, der Product Owner ist derjenige, der mit diesen Methodiken, er fängt mit einer Vision an, dann macht er vielleicht sowas wie eine Story Map, um die Epics und die Stories daraus abzuleiten, und jetzt fängt er an, die Stories in seinen Product Backlog zu überführen, und du hast vorher schon gesagt, das ist eine strenge Reihenfolge im Backlog vorhanden. Was machen denn so lange die anderen?
Die Stakeholder und der Product Owner sind häufig im Gespräch über diese ganzen Themen. Das heißt, die, ohne die geht es eigentlich auch nicht, um diese ganzen Anforderungen auch ausformulieren zu können. Das Development Team ist aber genauso wichtig, weil da geht es letzten Endes schon darum, haben die denn auch verstanden, was da umgesetzt werden soll. Das heißt, mit denen ist auch in den Dialog zu gehen, die Rückfragen.
Die sind die Abnehmer von dieser Dokumentation.
Sie müssen letzten Endes, ich sag mal so, die Verantwortung dafür, dass das, was im Product Backlog drinsteht, trägt der Product Owner. Es muss verständlich sein und dafür ist er verantwortlich. Und er muss eben mit allen sprechen, die letzten Endes Konsumenten dieses Backlogs sind. Ob sie jetzt was beisteuern oder ob sie was rausnehmen und umsetzen müssen, beide müssen letzten Endes dasselbe verstehen, was damit gemeint ist. Und dann funktioniert es auch.
Also er bestimmt über den Text, muss allerdings dafür sorgen, also er ist ja jetzt nicht der Abnehmer von diesen Texten, sondern er muss schauen, dass er die Leute, die nachher mit diesen Texten arbeiten, darunter dasselbe verstehen. Er legt die Reihenfolge fest, ist aber nicht derjenige, der letztendlich den Nutzen von diesem System trägt. Das heißt, ihm werden nachher die Anwender, die Stakeholder auf die Füße steigen, wenn nachher nicht das rauskommt, was die Erwartung dort haben.
Das ist so. Und der Text, der in so einer Anforderung, in so einer User-Story drinsteht, ist auch nur gedacht, um die Anforderung an sich zu kapseln. Also viel wichtiger sind tatsächlich die Gespräche um diese User-Story herum, dass jeder auch dasselbe versteht. Also diese Conversation darüber.
Gut, jetzt haben wir es geschafft. Der Backlog liegt auf dem Tisch. Hier ist er. Er ist dokumentiert. Er hat die Reihenfolge. Da sind lauter User-Stories drin, die beschreiben, wie das Produkt sich verhalten soll. Wie geht's jetzt los? Jetzt möchte ich sprinten.
Das Erste, was man dann tut, ist ins Planning zu gehen. Ja, in dem Planning gibt es letzten Endes zwei Themen, die man sich da anschaut. Das Erste ist, was möchte man denn umsetzen? Was glaubt man, dass man umsetzen kann in den kommenden Sprint? Und das zweite Thema ist, wie setzt man das um?
Legt es auch der Product Owner fest, was in diesem Sprint umzusetzen ist?
Die einzigen, die festlegen, was sie mit reinnehmen in den Sprint, ist das Development Team selber. Denn nur die können eigentlich beurteilen, was sie in der Lage sind, auch abzuarbeiten in so einem Sprint. Am Anfang gibt es da natürlich noch wenig Erfahrungswerte. Da wird man erstmal starten müssen mit einer gewissen Annahme und dann mal schauen, hat man mehr, hat man weniger geschafft, um dann nach einer gewissen Zeit sich einzupegeln.
Jetzt höre ich schon den klassischen PM, der sagt, oh Gott, ja, wenn ich da nicht dabei bin und ein bisschen Druck mache, dann nehmen die ja da quasi nichts rein. Wenn die sich selbst aussuchen können, wie viel Arbeit die machen wollen, dann wird da nachher, das wird ganz dünn werden, was die da tun. Spricht das deine Erfahrung?
Das entspricht gar nicht meiner Erfahrung, interessanterweise, denn wenn das Development-Team tatsächlich die Verantwortung auch dafür übernehmen kann und darf und da Wert rauszubringen nach so einem Sprint, dann ist da tatsächlich ein viel höheres Engagement zu verzeichnen, als wenn jeder nur sein Päckchen vorgekaut bekommt und das umzusetzen hat und hinterher gar nicht mehr mitbekommt, was eigentlich damit passiert.
Also für alle, die befürchten, dass so ein System, das Team stellt sich die Arbeit selbst zusammen, befürchten, dass dann nichts rauskommt, können dann beruhigt sein. In der Realität ist das so nicht.
Meine Erfahrung ist, dass es nicht so ist. Wenn bestimmte Voraussetzungen da sind, die dann eben auch notwendig sind, damit so ein Development-Team auch gut arbeiten kann. Mhm. Ja, das sind Rahmenbedingungen, die da einfach auch geschaffen werden müssen, damit so ein Scrum-Ansatz auch funktionieren kann. Und eine Rahmenbedingung ist eben, dass das Development-Team auch während des Sprints einfach in Ruhe arbeiten kann.
Gut, also erstmal die Frage, du hast gesagt, das Planning, damit geht's los. Das ist einer der vorgegebenen Formate, ein Workshop im Scrum. Mhm. Wie lange dauert denn das Planning überhaupt?
Das ist auch im Scrum Guide festgelegt, das mit Timeboxen. Je nachdem, wie lange das der Sprint dann auch dauert, sagt man, also wenn es ein 4-Wochen-Sprint ist, brauche ich dann ein bisschen länger, weil da werde ich einfach auch mehr mit reinnehmen. Meine Erfahrung ist, dass das so mit 2-3 Stunden eigentlich ganz gut bemessen ist, je nachdem, wie viel das man tatsächlich noch besprechen muss im Nachgang, wie es denn umzusetzen ist. Das ist ganz stark abhängig davon, mit welchen Technologien, dass ich arbeite, in welchem Kontext. Da gibt es meines Erachtens, also ich sag mal so, die Dinge, die im Scrum Guide drinstehen, sind ein ganz guter Ansatzpunkt, um damit mal zu starten. Mhm. Und dann eben zu merken, sich in Retrospektiven anzuschauen, passt das für uns, müssen wir es irgendwie anpassen. Ich würde das an der Stelle nicht päpstlicher sehen als der Papst, auch wenn die agilen Fundamentalisten mich da wahrscheinlich steinigen würden für, aber ich denke, es ist ein guter Ansatz, erstmal so zu starten.
Das heißt, du Glück sind keine hier. das heißt jetzt, für einen 2-Wochen-Sprint sollte ich so 2 Stunden in die Planung investieren.
Ich denke, das wäre mal ein ganz guter Bauchwert, mit dem man starten könnte.
Und im Ziel komme ich raus und weiß genau, okay, also wir haben ja die Liste, die priorisierte Liste der Product Backlog und weiß ganz genau, okay, da stehen jetzt 800 Sachen drauf und das Team hat nach 8, haben die einen Strich gezogen und gesagt, so, das sind die 8 Sachen, die schaffen wir in diesen 2 Wochen. Das wäre dann das Outcome von diesen 2 Stunden.
Plus das Team schaut sich natürlich an, was müssen wir denn dafür tun? Also was ist da zu tun, um das zu erreichen? Wie würden wir vorgehen? Also was sind noch einzelne, ich nenne es mal Aufgaben, die unter so einer User-Story sich verbergen, mhm, und würden zumindest in diesem Planning so weit weiter runterbrechen und genauer, detaillierter planen, dass die ersten 1-2 Tage des Sprints schon mal klar sind, was zu tun ist. Und was man dann eben hat während des Sprints, jeden Tag ein kleines Daily, wo sich das Team dann eben anschaut, was haben wir am letzten Tag geschafft.
Das heißt, ich pfusche jetzt auch als Development-Team gar nicht im Product-Backlog vom Product-Owner rum, sondern ich habe dann mein eigenes Ding.
Das Sprint-Backlog.
Genau. Das Sprint-Backlog. Und da schreibe ich jetzt eben, ja, die Story hin und breche die dann nochmal runter und sage, okay, aus dieser User-Story, da haben wir jetzt 8 einzelne Aufgaben gemacht.
Ja, beispielsweise, ich muss irgendwie die Schnittstelle anpassen, dann muss ich dafür noch automatisierte Testfälle schreiben. Solche Themen können da drunter stehen. Also ich sag mal, das sollte eine Granularität haben. Wenn es weniger als 10 Minuten sind, brauche ich dafür keinen Task anlegen. Aber es sollte auch jetzt nicht so groß sein, dass eben nachher nur eine Story dasteht und keiner eigentlich genau weiß, was darunter zu tun ist. Mhm.
Okay, und wenn runtergebrochen ist, ist auch klar, wie viel Arbeit ist. Das heißt, man hat dann auch ein sehr gutes Gefühl, in meinem Beispiel, diese 8 User Stories, die schaffen wir wirklich in den 2 Wochen.
Genau. Also das Team geht dann oftmals tatsächlich her und also bei den Tasks wird dann oftmals gerne auch in Stunden geschätzt, wenn sie dann da schätzen. Die Stories selber ist ein verbreiteter Ansatz, dass man eben Story Points verwendet, um eine Schätzung abzugeben, wie groß oder wie komplex das so eine Story im Vergleich zu einer anderen ist. Das ist auch einer der großen Vorteile, dass diese vergleichende Schätzung hier verwendet wird. Mhm. Ich vergleiche das immer gerne so, wenn ich vor einem Gebäude stehe, in einem Hochhaus, dann fällt es mir echt schwer zu sagen, ist das jetzt 50 Meter hoch oder 100. Da kann der Mensch einfach absolute Werte total schwer schätzen. Aber wenn ich zwei Hochhäuser nebeneinander sehe, dann kann ich ziemlich genau sagen, das eine ist doppelt so hoch wie das andere.
Okay. Ich glaube, Schätzen ist nochmal ein Thema, da könnte ich eine ganz eigene Episode draus machen, da können wir tief einsteigen. Lass uns mal weitergehen, jetzt haben wir die Planung gemacht, du bist schon so ein bisschen ins Daily reingegangen. Was passiert denn jetzt im Daily?
Im Scrum Guide ist es auch ganz klar beschrieben, was im Daily passieren soll, nämlich soll es letzten Endes um die drei magischen Fragen gehen. Was habe ich denn in den letzten 24 Stunden gemacht, was plane ich in einem heutigen Tag? Also oftmals wird das am Morgen stattfinden lassen, dieses Daily, dass man eben dann in den Tag damit reinstartet, wenn alle da sind. Mhm. Ich habe es aber auch schon gesehen, dass es Teams eben abends machen und dann sagen, was nehmen wir uns für den nächsten Tag vor und so eine Art Rekapitulieren des zurückliegenden Tages. Das geht beides. Es ist also auch nicht gesagt im Scrum Guide, wann das stattzufinden hat. Ja, und die dritte Frage ist die, habe ich oder irgendjemand anders irgendwelche Hindernisse, die mich hindern, das Sprintziel zu erreichen? Mhm. Ich habe es in der Praxis oft erlebt, also dadurch, dass diese drei Fragen eben auch so explizit drinstehen, dass es ein recht mechanisches Abhaken von diesen drei Punkten ist. Tatsächlich geht es aber eigentlich darum, dass das Team miteinander spricht, wo sind denn die Herausforderungen, was ist zu tun und so in gewisser Weise auch ein gemeinschaftliches Planen stattfindet, was denn jetzt für den Tag noch ansteht. Oftmals ist es dann auch so, dass Teams sich dann nach diesen 15 Minuten, das ist festgelegt auf eine Viertelstunde, dann nochmal zusammensetzt und hey, wir sollten mal über das Thema sprechen, wenn wir da heute gehen, ich habe da noch einen Punkt, lass uns doch nochmal kurz quatschen. Und dann setzen sich da zwei oder drei Leute nochmal zusammen und besprechen dann eben eine Story, an der sie arbeiten und kommt vielleicht raus, da ist noch eine vierte Task dahinter, die man auch noch machen muss. Und dann organisieren die eben selbstständig, dass sich dann noch einer drum kümmert.
Also Daily heißt wirklich jeden Tag,
maximal
15 Minuten. Ja. Und dann müssen die Mitglieder vom Dev-Team, diese 2 bis 9 Personen.
3 bis 9.
3 bis 9 Personen, danke. Reihum diese drei Fragen beantworten. Das ist jetzt so der formale Teil. Und viel wichtiger ist, dass man rausfindet, schaffen wir den Sprint noch? Wer müsste mit wem vielleicht noch irgendwelche Themen mal klären? Ja, wer braucht Hilfe?
Das ist so eine Art Planung im Kleinen, was da stattfindet. Wir haben ja im Sprint-Planning, sage ich mal, die ersten oder 1 oder 2 Tage vielleicht durchgeplant. Aber es ist dann eben wichtig für die anderen Stories, die noch nicht angefangen worden sind beispielsweise, dass man da eben auch weiter runterbricht und sich abstimmt, was denn jetzt für den Rest des Tages noch gemacht werden soll.
Kann da der Scrum Master und der Product Owner auch teilnehmen beim Daily?
Typischerweise sollte das Dev-Team das unter sich ausmachen. Der Scrum Master ist letzten Endes dafür zuständig, dass dieses Daily auch stattfindet. Das heißt, wenn das Team das schleifen lässt, dann sollte er schon mal nachhaken und gucken, warum ist das so? Gibt es gute Gründe dafür oder gibt es doch etwas, was gerade nicht in Ordnung ist im Team? Und der Product Owner ist letzten Endes immer irgendwo wichtig, wenn es noch Rückfragen gibt zu einer Story, ist es doch so oder so gemeint gewesen, was man im Planning vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Dann wäre es natürlich gut, wenn der auch nochmal erreichbar wäre. Aber es ist nicht Voraussetzung, dass der im Daily mit dabei ist.
Also man kann jetzt nicht sagen, eigentlich um 9 hätten wir starten sollen. Jetzt ist schon 8:50, wir warten aber noch, bis der Product Owner kommt.
Nee, also da wäre der Scrum Master gefordert, dass pünktlich angefangen wird und dass auch pünktlich wieder aufgehört wird. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann muss man es halt zur Sprache bringen. Entweder in Einzelgesprächen, aber kann auch mal in der Retrospektive sein, wenn es tatsächlich ein systemisches Problem offensichtlich gibt. Und man das mal zur Sprache bringen müsste. Das ist auch mal ein Punkt, der ja auch mit Werten zu tun hat, nämlich Offenheit, Dinge auch zur Sprache bringen zu dürfen und zu wollen. Untereinander eben, ohne dass es eben da um Schuld und Zuweisung geht, sondern letzten Endes darum, dass man gemeinsam das Bestmögliche eben rausholen möchte.
Jetzt kenne ich so ein paar Kollegen, die sind sehr redegewandt und manchmal falle ich ja auch so ein bisschen darunter. Was war denn das längste Daily, bei dem du jemals dabei warst?
Ich glaube, es waren wirklich 20 Minuten. Also wir haben 5 Minuten überzogen und das mit schlechtem Gewissen. Da war ich auch Scrum Master und neu in dem. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann die Reißleine gezogen. Also es ist oftmals so am Anfang, dass man eben einer spricht gerade über ein Thema und dann vertieft man sich in diese Thematik.
Ja,
und
genau.
Ist eigentlich schon wieder in Lösungsansatz, anstatt zu sagen, worum geht's eigentlich heute, was nehmen wir uns vor. Mhm. Es ist am Anfang eine gewisse Lernkurve da und da ist es auch gut, wenn der Scrum Master auch hart ist und dann einfach unterbricht und sagt, sprechen wir das doch direkt nach dem Daily Scrum. Und nach 2-3 Malen ist dann aber auch, hat sich das dann auch eingeschliffen, meiner Erfahrung nach. Und man muss eigentlich nur noch irgendwie mit den Augen rollen oder sonst wie. Und dann wissen schon alle irgendwie, dass jetzt der Nächste eigentlich an der Reihe ist. Und man auch dem die Chance geben sollte, sich einbringen zu können.
Und nach 15 Minuten als Scrum Master, da machst du dann wirklich auch Hard Cut. So zack, Ende und morgen wieder.
So bin ich da vorgegangen. Also es war aber auch eine Teamgröße, bei der das gut funktioniert hat. Ich sag mal, wenn es jetzt tatsächlich die maximal 9 Leute sind, dann kann man sich ja ausrechnen, was da an Zeit für eine Person zur Verfügung steht. Das heißt, man muss da schon diszipliniert sein und sich auch schon mal kurz vorher überlegen, was bringe ich denn da eigentlich zur Sprache, was ist mir wichtig und was sind aber auch Dinge, die man konkret im Nachgang eigentlich klären sollte. Also es geht ja eigentlich darum, zu informieren, den Rest des Teams, woran arbeite ich gerade, was beschäftigt mich, wo brauche ich Hilfe vielleicht und dann eben gemeinsam zu entscheiden, da der Kollege hinten arbeitet in einer ganz anderen Story, aber hat festgestellt, da haben wir Berührungspunkte, lass uns doch mal quatschen, dass wir heute uns nochmal zusammensetzen.
Der Kollege hat was gebastelt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, und zwar so ein Ball. Ja, und nur der den Ball hat, darf sprechen. Mhm. Und der Ball hat so LEDs drauf. Mhm. Und die gehen nach und nach aus und nach einer Minute ist dann der Ball, glaube ich, dunkel und wahrscheinlich fängt er dann irgendwann mal Summen an und nach 2 Minuten fängt das Brennen an, ich weiß es nicht.
So eine Art Sprechstein mit Intelligenz, ein ja, Smart-Sprechstein.
Genau. Hast du mit sowas auch schon gearbeitet?
Das nicht, wir hatten auch eine Art Sprechstein, das war aber so eine mobile Telefonspinne, die wir dann durchgereicht haben, weil nicht immer alle vor Ort sein konnten und weil die einfach die beste Sprachqualität hatte, wenn man direkt reinspricht, haben wir die dann rumgereicht.
So ein Bluetooth-Lautsprecher.
Genau, so ein Bluetooth-Lautsprecher mit Mikro drin.
Okay, jetzt haben wir regelmäßig unsere Dailies gemacht und wir kommen so langsam zum Ende von diesem Sprint. Was passiert denn da jetzt?
Letzten Endes, der Sprint ist dann zu Ende, wenn das Sprint-Review stattgefunden hat. Da wird dann gezeigt, was denn das Team in diesem Sprint geschaffen hat an Wert und an einem Potentially Shippable Product Increment.
Das heißt, die Ergüsse des Sprints werden gezeigt und wem werden sie gezeigt?
Sie werden den anwesenden Stakeholdern gezeigt, die in diesem Sprint-Review dabei sein können. Der Product Owner sollte dabei sein, mit Sicherheit. Das ist dann auch schon mal wieder eine gute Gelegenheit zu schauen, ist es das, was wir uns vorgestellt haben? Haben wir neue Erkenntnisse, die wir jetzt dadurch gewonnen haben? Gab es irgendwelche Änderungen? Müssen wir das Product Backlog jetzt entsprechend anpassen? Hat man was nicht geschafft? Hat man was vergessen, was man noch zusätzlich mit aufnehmen wollte?
Das klingt jetzt sehr nüchtern. Ich stelle mir vor, da geht es richtig ab. Ja? Weil wenn ich da als Anwender drin sitze und sage, was ist denn das für ein Krampf? Wie soll ich denn das verwenden? Das funktioniert doch ganz anders. Ich brauche das ganz anders. Wir hätten sich das überlegt.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass vielleicht die Kommunikation im Vorfeld nicht so gut funktioniert hat. Denn das sollte eher nicht der Fall sein. Wenn es der Fall ist, ist es trotzdem kein Beinbruch, sondern man sollte eben dann versuchen, auf diesen Anwender nochmal genauer einzugehen und festzustellen, was denn jetzt das Bedürfnis ist, was jetzt da nicht bedient wird durch das System und warum das jetzt durch die Anforderungen, die man sie vorher verstanden hat oder vielleicht auch von jemand anderem, einem Anwender aus einem anderen Bereich vielleicht, warum der eben die Funktionalität eben anders möchte als der andere.
Du warst ja schon öfters Product Owner. Schaffst du das dann regelmäßig, die Stakeholder einzuladen zu diesen Meetings, zum Review?
Ja, einladen auf jeden Fall. Ob immer alle dabei sein können, das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das Ziel, die dabei zu haben, weil auch das Sprint Review eine Möglichkeit ist, eben festzustellen, ist man noch richtig unterwegs. Dieses Inspect and Adapt, was da ganz wichtig ist bei Scrum, einfach zu schauen, sind wir noch richtig unterwegs, passt das so?
Das ist ja doch der Moment, wo die Überraschung eintritt, häufig.
Ja.
Dafür mache ich das ja so iterativ.
Richtig.
Jetzt lerne ich, das, was wir uns vorgestellt haben, was wir in einer Story formuliert haben, trifft es jetzt auch wirklich den Nerv der Leute, die es brauchen können.
Was auch überraschend sein kann, ist, dass man eben bestimmte Dinge, die man sich für den Sprint vorgenommen hat, nicht geschafft hat aus irgendwelchen Gründen. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass man während des Sprints feststellt, wir sind viel schneller fertig geworden. Lieber Product Owner, habe ich auch schon erlebt. wir brauchen noch eine Story und die müssen wir noch nachziehen. Also dieses Sprint-Backlog es ist auch etwas, was zwischen dem Product Owner und dem Development Team während des Sprints auch noch verhandelt werden kann, dass da Dinge noch dazukommen oder dass man bestimmte Dinge auch rausnimmt, weil man sagt, diese Story müssen wir nochmal in zwei Teile schneiden. Wir können den Teil A bringen, aber den Teil B, da fehlt uns noch irgendwas, eine externe Abhängigkeit oder sonst was.
Das ist also das Lernen während des Sprints. Mhm. Und da gibt es noch das Lernen über den Sprint hinaus.
Richtig.
Nämlich dann, wenn die Anwender mit den Resultaten konfrontiert werden und dann natürlich sofort wieder ein Feedback geben. Könnte ja auch sein, dass ich mir das anschaue und sage, oh, das ist ja super. Könnt ihr mir da noch einen zusätzlichen Knopf hinmachen, damit ich das gleich ausdrucken kann an der Stelle?
Das wäre jetzt ein ganz gutes Beispiel, was du genannt hast, dass solche Dinge dann eben dann festgestellt werden. Das ist etwas, was ich vielleicht, wenn ich so ein Lastenheft hätte schreiben sollen, in dem Moment gar nicht draufgekommen wäre. Aber wenn ich das System live sehe und mir vorstelle, ich würde jetzt da weiterarbeiten wollen, dann komme ich genau in dem Moment auf die Idee, ich bräuchte den Knopf noch. Ja, und das ist etwas, was eben die große Stärke von Scrum ist, dass man sagt, okay, wir wissen vorher schon, dass die Anforderungen, die wir am Anfang kannten, nicht vollständig sind, sondern wir lernen einfach die während der Entwicklungszeit, während dieser Sprints jetzt, immer wieder dazu.
Und jetzt sage ich natürlich als Anwender, könnt ihr mir den noch schnell einbauen, dass ich den morgen auch noch gleich habe?
Und dann sage ich als Product Owner, wir können den ins Product Backlog mit aufnehmen. Und dann schauen wir mal, wie die Wichtigkeit von diesem Feature eben gesehen wird, auch von anderen.
Ja, habe ich doch gesagt, bis morgen hätte ich ihn gern.
Ja, dann wirst du sicher feststellen, dass der Sprint nicht angehalten wird oder nicht neu geplant wird, sondern diese Sprints, wie sie in Scrum definiert sind, nach dem Sprint ist vor dem Sprint. Das heißt, es ist immer, also es gibt keine Zeit zwischen dem Sprint. Mhm. Und die haben auch eine feste Länge. Und das Einzige, was passieren darf, im schlimmsten Fall, ist, dass der Product Owner, und der ist auch der Einzige, der das tun darf, einen Sprint abbricht, wenn er nämlich feststellt, oder wenn man gemeinsam feststellt, das Sprintziel, was man erreichen wollte, ist obsolet geworden durch, was weiß ich, ein äußeres Ereignis. Es gab eine Gesetzesänderung in letzter Sekunde, keine Ahnung. Und dadurch ist eine bestimmte Anforderung, wie wir sie vorher hatten, obsolet geworden oder auch das Ziel dieses Sprints ist obsolet geworden. Das habe ich selber noch nie erlebt zum Glück, weil es ist etwas doch, sag mal, wenn man es gewohnt ist, einfach immer in Sprints weiterzuarbeiten und genau auch solche Anwender dann eben abzubügeln und zu sagen, du, deine Anforderung ist genauso wertvoll wie alle anderen, sie kommt ins Product Backlog, sie ist nicht verloren und wir schauen uns gemeinsam an, wann können wir es umsetzen und wie ist es auch von der Wertigkeit von anderen Anwendern gesehen. Also
wenn jetzt die Anwender tatsächlich vollständig hier antreten und sagen, ja, wir sehen das auch als
wichtig. Das sehen wir super wichtig, dann ist es etwas, worauf der Product Owner eingehen sollte und dann sollte er schauen, ist dieses Feature, wann lässt sich das umsetzen? Ja, und auch mit dem zur Verfügung stehenden Budget, was er vielleicht für ein Produkt hat, das ist ja auch etwas, ist es etwas, was schneller Wert schafft als Dinge, die bisher im Backlog drin waren. Wenn dieser Print-Knopf so wahnsinnig wichtig ist und ich dadurch wenn ich sonst gar keine andere Möglichkeit habe, irgendwie Daten aus dem System in die Außenwelt zu transportieren, außer über diesen Knopf, der meinetwegen auch einen PDF-Druck oder sonst was in elektronische Form umwandeln kann, dann ist es vielleicht etwas, was tatsächlich ganz besonders wichtig ist und was einen hohen Wert schafft, damit ich eben auch zum Beispiel gesetzeskonform bin, wenn ich irgendwie Nachweise bringen muss, was im System alles an Transaktionen gelaufen ist.
Beleg brauche oder sowas.
Ja, sowas.
Was passiert denn jetzt? Also die Aussage heißt, okay, wenn es wichtig ist, dann wäre es im nächsten Sprint vielleicht schon drin und dann heißt es für mich als Anwender, in 2 Wochen hätte ich es. Wenn mir das jetzt nicht reicht an Geschwindigkeit, an Reaktionsvermögen, hast du sowas schon mal erlebt und was passiert dann?
Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich würde aber an der Stelle entgegnen, egal, wann dieses Feature kommt, wenn es auch im nächsten, übernächsten, dritten Sprint kommt, es kommt immer noch schneller, als wenn ich nach Wasserfall arbeiten würde und erst nach einem Jahr ein Produkt habe, was ich dann eine große Release rausrolle, wo der Anwender dann letzten Endes was davon hat.
Ja, im Wasserfall, da habe ich den Entwickler angerufen und dann hat er mir das über Nacht noch gebaut und dann hatte ich es halt gleich. Ja. Was es da alles auch immer gab. Also die Aussage heißt da tatsächlich hart bleiben, die Sprints schützen vor Übergriffigkeiten durch die Anwender, die manchmal doch sehr eigenwillige Vorstellungen haben, wann sie etwas brauchen und haben wollen.
Also da ist auf jeden Fall ein erfahrener Product Owner, der auch ein dickes Fell hat, auf jeden Fall wichtig, der sich auch gegenüber Stakeholdern eben behaupten kann. Und ja, der letzten Endes diese Produktvision und die Wertigkeit dieser Anforderungen oder dieser Dinge, die da auf ihn einstürmen, dann auch in aller gemächlichen Ruhe dann auch abschätzen kann und sagen, machen wir, aber dann oder sagen, nö, machen wir nicht, weil.
Wie hast du das mit der Wertschätzung erlebt? Wenn da jetzt lauter Anwender drin sitzen und sagen, so, jetzt zeigt mal, was ihr gemacht habt, und dann werden da die drei Dinge vorgeführt und dann sitzen die Leute drin und sagen, war es das schon, diese drei Dinge? Und dafür habt ihr jetzt wie lange gebraucht? 2 Wochen? Ist ja lächerlich.
Kommt sowas vor? Habe ich persönlich noch nie erlebt.
Okay.
Vielleicht hatte ich bisher einfach Glück, ich weiß es nicht. Okay. Meine Erlebnisse sind eher derart, dass die Anwender eigentlich ganz dankbar sind, dass sie schon was sehen können und dass sie genau eben diese Dinge jetzt feststellen können, dass sie sagen, ich hätte gern noch diesen Druckknopf. Und dass der dann eben mit aufgenommen wird, dass man darüber nachher mal spricht, wie soll der funktionieren, sollen wir jetzt PDF oder erstmal Druckertreiber, sonst was ich irgendwie anbinden, dass darüber eben weiter debattiert wird und die Dinge dann eben kommen, vielleicht auch eins nach dem anderen.
Die klassische Welt kennst du ja auch noch, dort war es ja eher unüblich, dass ein Entwickler auch mal ein Feedback bekommen hat oder miterlebt hat, wie etwas von einem Anwender aufgenommen wurde. Erlebst du das tatsächlich auch als so einen magischen Moment auch für die Entwickler?
Was auf jeden Fall positiv ist, dass die Entwickler und die Anwender gerade auch in diesem Meeting direkt und eng miteinander interagieren können. Ja, ich hatte das in klassischen Sichten, Geschichten erlebt. Da waren, ich weiß nicht, wie viele Layer dazwischen. Da gab es einen Anwender, dann gab es eine interne IT und dann gab es dort nochmal einen Architekten, der dann irgendwas übersetzt und spezifiziert hat. Dann wurde es nochmal an, was weiß ich, einen externen Dienstleister ausgelagert. Dort gab es auch nochmal irgendwie eine andere Abteilung. Und über 5, 6 Stufen kam dann letzten Endes etwas zustande. Also dieser stille Posteffekt, der da entsteht, ist phänomenal. Das kennt jeder, der das schon mal in echt gespielt hat. Und was da am Ende bei rauskommt. Dort ist eben die Möglichkeit bei Scrum, direkt miteinander zu sprechen. Und da kommt man schon, werden ganz viele Missverständnisse auch einfach vermieden.
Mhm. Gut, und damit sind wir durch. Der Sprint endet an der Stelle. Dann gibt's nur noch eine Party, die wird nicht allzu groß ausfallen, alle 2 Wochen, schätze ich mal. Und dann startet der neue Sprint mit Planning. Aber
nicht
halt,
nicht ganz. Eins fehlt noch, und zwar die Retrospektive. Die Retrospektive ist, wie alle anderen Scrum-Meetings, letzten Endes auch eine Gelegenheit, eben dieses Inspect and Adapt nochmal durchzuführen. Das heißt, tatsächlich nochmal drauf zu schauen, was haben wir denn im letzten Sprint erreicht, was ist da gut gelaufen, was haben wir gelernt, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen.
Lass uns das mal abgrenzen, weil viele werden jetzt vielleicht denken, hä, wieso dasselbe nochmal, wir haben doch im Review schon drauf geschaut, was wir erreicht haben,
richtig,
was wir
nicht erreicht. Also es geht nicht um das Ergebnis, sondern um die Methode an sich oder um den Prozess, wie bin ich da hingekommen.
Mhm. Ja, also eine andere Betrachtungsebene, nicht auf das Produkt, sondern auf das Vorgehen.
Jetzt richtig, bezogen.
Ja, da hast du immer tolle Ideen gehabt, wie du das durchgeführt hast bei uns. Wie kommt man auf diese Ideen?
Also es gibt natürlich auch da Quellen im Internet, die man anzapfen kann. Ich habe am Anfang ganz gute Erfahrungen mit dem Retromat gemacht. Das ist so eine Art einarmiger Bandit, den man so ziehen kann. Und der würfelt einem dann mal wild einen Vorschlag hin. Denn meistens kann man damit erstmal gar nicht viel anfangen. Aber es ist schon mal eine ganz gute Quelle, um einfach Inspiration zu haben, was für Workshop-Techniken, Methoden, Interventionen da vielleicht auch sinnvoll sind. Aber so eine Retrospektive, auch das ist eine gute Praktik, es gliedert sich eigentlich immer so in die 5 gleichen Phasen. Das erste ist irgendwie mal so ankommen und nochmal den Sprint auch Revue passieren zu lassen, meinetwegen. Also da gibt es eine Übung beispielsweise, das ist die Timeline, die ich irgendwo an die Wand male und dann soll jeder mal so einen Zettel schreiben, was ist denn noch in Erinnerung geblieben aus dem letzten Sprint? Was waren irgendwelche Ereignisse oder besondere Dinge, die ihm gelungen sind? Mhm. Und da kommen dann teilweise auch ganz persönliche Dinge, die Geburtstagstorte von so und so war an dem und dem Tag. Und das hilft den Leuten aber schon nochmal, einfach den Sprint nochmal vor dem geistigen Auge zu haben. Und basierend auf dieser ersten Phase ist die zweite dann, Daten zu sammeln. Das heißt, erst nochmal zu schauen, dass wir ganz, ganz viel sammeln darüber, was ist denn so gelaufen in dem Sprint, um dann in der dritten Phase zu schauen, was lernen wir denn daraus.
Ja. So eine Art Postmortem. Bei den klassischen Projekten hat man das quasi auch gemacht, werden jetzt viele sagen, ja, kennen wir schon, Postmortem machen wir auch. Was ist der Unterschied zum Postmortem?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich das Postmortem gar nicht kenne. Oder unter dem Begriff zumindest nicht.
Okay.
Das
war auch eine rückblickende Betrachtung, was ist im Projekt gut und schlecht gelaufen.
Ah, aber das ist ja dann immer erst am Ende des Projekts.
Ja, genau.
Und die Retrospektiven finden ja jeden Sprint statt eigentlich, ja, also zumindest der Scrum Guide, und es macht auch Sinn, das so zu machen. Das heißt, diese Lernkurve ist viel steiler, weil ich es ja viel öfter mache und auch schon viel früher im Prozess.
Das heißt, die Idee ist dann direkt nach der Retro im nächsten Sprint dann auch gleich die Dinge anzugehen und umzusetzen, die man verbessern
möchte. Richtig, also das ist dann die dritte Phase, Generate Insight, wo ich dann eben feststelle, Erkenntnisse gewinne. Vierte Phase, Decide what to do. Das heißt, ich entscheide dann, da leite ich die konkreten Maßnahmen ab, die ich im nächsten Sprint auch direkt umsetzen oder angehen möchte. Und dann eben zum Schluss nochmal die Verabschiedung, und dann ist die Retrospektive auch schon durch.
Beim Review ist klar, da ist auf jeden Fall der Product Owner und das Team dabei, Scrum Master vielleicht, vielleicht auch nicht. Bei der Retro, wer ist denn da alles dabei?
Da würde ich eigentlich den Rahmen so ganz so groß spannen wie möglich erstmal, um auch größtmöglichen Input zu bekommen. Mhm. Wenn sich aber feststellt oder wenn sich rausstellt, es gibt ein bestimmtes Thema, also da spreche ich jetzt als Scrum Master, jetzt nicht als Product Owner, wenn sich rausstellt, meinetwegen die Schnittstelle zum System X hat überhaupt nicht gut funktioniert und wir müssten eigentlich mal eine Retrospektive nur mit der Abteilung Y machen, die für das andere System zuständig ist, sowas zum Beispiel. Dann gibt es auch die Möglichkeit, da eben, ich nenne es mal, den Rahmen für so eine Retro auch enger zu schnallen oder zu schnüren, um sich bestimmte Themen vorher schon mal fest vorzunehmen, die man heute betrachten möchte. Aber ansonsten lasse ich den Rahmen gern so groß wie möglich und habe da auch die Stakeholder gerne mit dabei, die Entwickler, sonst wie Beteiligte aus anderen Abteilungen, die von der benachbarten IT-Abteilung irgendwie notwendig waren während des letzten Sprints und da Erfahrungen oder Schnittstellen zum Development-Team hatten.
Okay, ich glaube, damit haben wir jetzt Scrum erstmal im Durchmarsch komplett. Lass mich nochmal zusammenfassen. Scrum hat drei Rollen, die es festschreibt. Den Scrum Master, das Development Team und den Product Owner sowie die Stakeholder, die noch eine Rolle spielen. Dann geht man so vor, dass man sich überlegt, wie lange möchten wir den Sprint ansetzen. Das sollte so 2 bis 4 Wochen sein. Der Sprint startet mit einem Planning, wo ich die Elemente aus dem Product Backlog übernehme in den Sprint. Und das mache ich, soweit ich plane, dass ich es glaube zu schaffen. Dann mache ich den Sprint, indem ich jeden Tag das Daily durchführe. Und am Ende vom Sprint kommen diese 2 Events des Review, wo es darum geht, das Produkt zu betrachten, das rausgefallen ist, und die Retro, wo es darum geht, den Prozess zu betrachten, den wir durchgeführt haben. Und an beiden Stellen gibt es vielleicht irgendwelche Erkenntnisse, wo ich etwas gelernt habe, und dann den nächsten Sprint. Und parallel dazu wird ja das, was wir anfangs besprochen haben, weiterlaufen, dass eben der Product Backlog weiterentwickelt wird und weiter gepflegt wird, nachgebessert wird und so weiter. Das ist ja etwas, was parallel läuft.
Das läuft parallel. Also da gibt es dann auch eine gute Praktik, dass man solche Refinement-Termine nennt, die sich dann einfach auch regelmäßig stattfinden lassen und die auch mit einem festen Regeltermin macht. Aber im Grunde genommen gibt das Corporate da nichts vor, wie man da vorzugehen hat.
Habe ich was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist tatsächlich, wir haben jetzt sehr, sehr viel methodisch auch gesprochen. Der Scrum Guide macht eine kurze Aussage über die Werte von Scrum, die letzten Endes, die dahinter stehen. Ich habe da einen sehr guten Artikel von einem holländischen Scrum Master gelesen, den habe ich auch heute nochmal mitgebracht. Lass uns auf
die Werte beim nächsten Mal eingehen.
Sehr gern.
Machen wir für heute den Punkt.
Dann machen wir das so, verschieben wir das aufs nächste Mal. Aber das ist etwas, was mir persönlich auch eben wichtig ist. Du hast das ja vorhin auch schon erwähnt. Werteorientiert, und das, glaube ich, ist auch eine der großen Stärken dann von Scrum, das in der Praxis dann auch umsetzen zu können.
Wenn man dich noch was fragen möchte, dich erreichen möchte, wie findet man dich denn am besten, Jochen?
Ich bin bei Xing. Man kann mich da einfach suchen, kontakten, wenn es doch irgendwie Nachfragen gibt, oder dann ist das eine ganz gute Gelegenheit dort.
Wunderbar, dann herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Zum Schluss war die Zeit leider nicht mehr vorhanden, um auch noch über die Werte von Scrum zu sprechen. Daher haben wir gleich vereinbart, noch ein zweites Gespräch nur über die Werte von Scrum zu machen. Jochen und ich werden auf jeden Fall wieder dabei sein, und ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Bis dann!
Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf peterklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.